Die Eishockey-Show, Folge 68, und es ist, liebe Eishockey-Fans, eine besondere Folge. Kein Jubiläum, aber ich glaube, wir jubilieren trotzdem, denn Hockey is back. Und, ganz kurz angemerkt, wir haben eine neue Heimat. Dort, wo sowieso Eishockey zu Hause ist. Und ab dieser Folge sind wir nämlich die Eishockey-Show, präsentiert von Magenta Sport. Und wie auch immer der Zustand der Welt momentan sein mag, ob Lockdown, Shutdown, Vollbremsung, Light, Heavy, whatever. Wir sind da für euch, Sascha, Basti und Rick, sozusagen in diesen Tagen das demokratische Trio. Herzlich willkommen, meine Herren.
Sehr gut, sehr gut. Starker Einstieg in das Ganze. Und du schaust so, du freust dich auch schon,
dass
du
endlich ein
Heim hast, ein wirkliches Heim hast.
Ja, dass ich endlich mal nach Hause kommen kann wieder. Ja, ja. Das ist tatsächlich toll. Ich freue mich sehr über diese Kooperation, weil ja da sowieso alles, was an Eishockey gesendet wird und deshalb auch wir dort gesendet werden, hoffentlich.
So schaut's aus. Und direkt mal vorneweg, unsere Top-Themen für heute, der Startschuss für die Nationalmannschaft, der Deutschland-Cup in Krefeld, aber ich glaube, das kann man direkt auch schon vorne sagen, ein Turnier mit großen Schwierigkeiten und einem Bundestrainer mit Fernbedienung. Dann die DL2 legt los und das sogar auch live im TV, und wir sprechen auch über Corbinian Holzer und seinen Wechsel in die KHL.
Jetzt haben wir bis zu Magenta Sport kommen müssen mit dem Podcast, dass der Sascha vernünftige Antwort macht. Wahnsinn.
Aber das hat er wirklich
gemacht. Hat er toll gemacht.
Dankeschön. Ist auch, leider ist es noch kein Vodcast, sonst würde man auch sehen, dass er komplett auch sich angewichert hat.
Die vielen tausend optisch Zuhörer, die ja vielleicht Magenta Sport noch gar nicht kennen, aber jetzt natürlich interessiert sind, was da alles gibt, da kommen wir gleich noch drauf, wissen aber, dass der Sascha sonst so nicht redet. Insofern ist es natürlich schon interessant, gell, Sascha? Ich werde dich weiter genau beobachten.
Keine Ahnung, was du so laberst. Du kommst ja eher so über das Aussehen, ich halt hier über den inhaltlichen und intellektuellen Ansatz. Ja. Das ist der Unterschied zwischen uns.
Sehr schön.
Schon
sehr
immer.
Schön.
So, wir starten vielleicht mal rein in diesen Podcast, bevor wir dann auch über den Deutschlandcup reden, mit ein bisschen News. Vielleicht mal so ein Roundup, was ist passiert? Und ich glaube, man kann schon sagen, es wird weiter gewechselt und geliehen, oder Basti?
Wo?
Wo?
Ach, du meinst...
Es wird geliehen und verliehen.
Jetzt, ach so, jetzt, ja.
Der Geldbeutel ist leer, muss ich irgendwo hin.
Ja, ich brauche dir nichts leihen. Aber
Mannheim hat zum Beispiel
Mannheim
zwei Spieler
geliehen. Leon Bergmann und Marc Michaelis werden jetzt von Vancouver bzw. San Jose an die Adler Mannheim verliehen, was natürlich Sinn macht, damit die Spielpraxis kriegen, weil ja die NHL vermutlich frühestens am 1. Januar oder Anfang Januar starten will.
Das ist schon interessant. Ich meine, da der Magenta Sport Cup wird am 11.11. starten, und du merkst jetzt schon, dass sich bei den Mannschaften, die mitspielen, dass sich da einiges tut. Also auch Krefeld hat jetzt nochmal einen Torhüter verpflichtet, der normalerweise in der NHL drüben ist. Also da tut sich jetzt
noch ein Brüderpaar auch noch dazu aus der American Hockey League.
Genau, da tut sich jetzt auf jeden Fall was, dass sich die da schon vorbereiten. Aber das ist natürlich der Startschuss, Sascha hat schon angesprochen, ist der Deutschlandcup erstmal dieses Wochenende. Und man darf auch nicht vergessen, DL2 und Oberliga fangen auch schon an dieses Wochenende. Also da tut sich jetzt einiges, nachdem wir jetzt, wie lange war es denn eigentlich? 8 Monate, kein Eishockey-Live-Sport gesehen haben. Kann es sein? 8 Monate?
Also ja, wenn morgen der Deutschlandcup anfängt, 242 Tage.
Das hilft ja mir nichts. Du musst es ja im Monat sagen.
8. März halt.
Ja, Herrgott, 242.
Erzähl halt von November minus März. Das gibt's doch nicht.
Jetzt rechnet halt mal 2, da gehst du ein Taschenrechner.
Aber mal Mai, Juni, ja, Juli, August, September, Oktober, ja, November. 8 Monate sind das.
Die Tage ausgerechnet.
So, 342.
Das habe ich im Kopf. 30 ist 8,06 Periode. Also ein bisschen über 8 Monate.
Naja, was sage ich denn?
Ich dachte, du wolltest jetzt 365 minus der Tage, die nicht gespielt wurde, rechnen.
Ich sage nur einmal Jeans und zweimal Trainingshose und jeder weiß Bescheid hier.
Okay, bevor das hier in den falschen Mathekurs ausufert, den wir offensichtlich alle nicht belegt
aber
haben.
Bei der Gelegenheit, ich habe einen Mathe-Podcast, da kann man reinschauen, da kann ich die Periode erklären.
Ja.
Also 8,06 Periode.
Da kann man auch reinhören.
Der Human Calculator wirst du ja auch genannt.
Das ist richtig.
Sensationell. Das ist, weißt du, wie beim Darts. Der eine, wie heißt der nochmal? Der Caller, komm gerade nicht drauf.
Ich weiß es, ich hatte ihn gestern auf einer Schachtel gesehen.
Ja. Der?
Ja, der hat so ein Brain, den nennt man auch
Brainy.
Brainy, Super Brain. Das Super Brain. 19.11. soll abgestimmt werden. Das vielleicht auch noch vorneweg.
Darf
ich mal zu Ende reden jetzt hier?
Du weißt, es wird sich auch nichts ändern jetzt. Wir müssen einen roten Faden beibehalten. Im Magenta-Faden, im Farben müssen wir beibehalten. Wenn das der Brainy ist, hat Banksy früher eine Bank gehabt? Ist nur mal was zum Nachdenken. Ich glaube nicht. Jetzt fragen sich die Leute vielleicht, wer ist Banksy?
Das ist der mit dem Farbengeschäft.
Banksy?
Jetzt.
Ich hab einen Banksy hier.
Der große Banksy von damals, meinst du?
Nein. Gott. Komm, lass uns in Deutschland kommen.
Ich wollte eigentlich nur noch sagen, interessante Nachricht natürlich auch. Am 19.11. ist ja nicht so weit von dem Tag, wo wir jetzt aufzeichnen. Am 4.11. gibt es die nächste Entscheidung rund um den Saisonstart dann. Also wir starten jetzt mit dem Deutschlandcup, dann mit dem Magenta Sport Cup. Aber natürlich die Saison. Wann startet die? Dezember? Ja, nein. Eigentlich soll es ja. Und da wird am 19.11. die nächste Info wohl rauskommen.
Und das ist immer positiv, was man so hört. Also ein Club wie zum Beispiel Nürnberg hat schon gesagt, der wird die Saison spielen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich höre mich viel um. Leute hören sich auch bei mir um. Und dann hört man sich gemeinsam um und dann hörst du auch einmal was. Ja, wenn er mal anfängt zu sagen, ihr spielt, dann reden alle weiter. Nee,
also ernsthaft? Leute rufen dich an und fragen, sollen wir spielen? Das wolltest du mir jetzt gerade sagen.
Ja.
Herr Goldmann. Wir rufen den Goldmann an.
Nö,
nicht den Wendler, sondern den Goldmann und fragen nach.
Es geht um einen Austausch. Manchmal tauscht man sich einfach aus und es geht manchmal auch in eine andere Richtung. Ja, absolut.
Okay.
Tatsächlich. Ist ja nix, man kennt sich ja. Also es ist ja schon so, dass es ja interessant ist. Und ich kann ja immer bloß einer nachfragen.
Wirst du nie angerufen von jemandem und gefragt, ob die Saison
startet? Doch, vom Goldmann.
Naja, ob die Saison startet nicht, sondern da geht es halt um gewisse Sachen auch, wo man sich austauscht, wo man darüber gesprochen hat. Und das geht's. Ja. Da geht es nicht darum, dass jemand fragt, soll man spielen? Also das... Das könnte ich auch nicht
beantworten. Das sagst du den Leuten dann schon zum richtigen
Nein,
Zeitpunkt.
Nein, das ist ja ein Missverständnis jetzt. Ich wollte damit sagen, dass man sich austauscht, aber dass es manchmal auch in eine andere Richtung gehen kann, dass man einfach mal auch einen Anruf kriegt, aber es ist ja scheißegal.
Und da geht es ja auch logischerweise um Geld und das ist vielleicht auch noch sehr wichtig, dass...
Ich wollte ja noch was sagen.
Achso, dann sag noch, was du
also ihr seid, hast. Ihr fallt euch halt echt groß ins Wort. Ich werde es beobachten weiter.
Ja. Ich wollte sagen, ich bin sehr positiv, dass es nach dem Magenta Sport Cup auch noch eine DL-Saison gibt. Ich bin mir nicht sicher, aber das habe ich schon lange gesagt gehabt, ob wirklich alle Clubs teilnehmen. Aber durch das, wie man es jetzt ja auch gehört hat, dass die 800.000 Euro, dass sich da fast alle Clubs dafür bemüht haben, dieses Geld zu bekommen. Und die Idee, die Umdenke findet momentan statt bei den Clubs, dass sie wirklich sagen, okay, wir kriegen keine Leute, aber wir müssen irgendwie spielen. Das hast du vor einem Monat nicht gehabt. Und das habe ich gemeint mit dem Austauschen vorher. Das wollte ich mal erklären. Da hat man oft so geredet, ja, aber warum nicht? Und dann da. Und jetzt ist es so, ja, wir müssen ja da. Und jetzt kommt es eigentlich andersrum zurück. Deswegen bin ich persönlich sehr positiv, dass man da vielleicht, hoffentlich alle Clubs, aber zumindest 10 bis 12 da sehen wird in der DL-Saison.
Man darf auch nicht vergessen, es geht um die gesamte Sportart. Nachdem jetzt auch Freizeitbreitensport wieder eingestellt ist, findet halt nicht statt. Und Eishockey verschwindet sonst komplett. Ich finde es sehr, sehr gut, dass jetzt wieder angefangen wird. Das ist ein wichtiges Zeichen, auch in dieser Zeit.
Und da sind wir eigentlich beim Deutschlandcup. Da war ich ja auch lang skeptisch, muss man denn das jetzt machen? Du siehst ganz gleich was dazu sagen, aber inzwischen habe ich da eine klare Meinung eigentlich dazu.
Ja, vielleicht können wir uns natürlich vorne einmal ganz kurz das Format anschauen, um da die entsprechenden Infos zu haben. Also nochmal ganz kurz der Flashback. Du hast es, oder ihr habt es schon angesprochen, Magenta Sport Cup ab dem 11.11. bis zum 13. Dezember mit 8 Mannschaften dann, also 4 Wochen Hockey Live wird es dann hoffentlich geben. Aber zunächst der absolute Kickoff ist eben der Deutschland Cup. Wir sind heute am 4.11. mit dieser Aufnahme unterwegs und am Tag drauf, also mit dem 5.11. beginnt das Turnier. Rick gibt mir ein Zeichen, ich bin verwirrt und du willst mir sagen, dass ihr beide vor Ort seid.
Ja, morgen tatsächlich. Seit langer Zeit sitzt der Basti und ich in Krefeld in der Arena und schauen uns ein Länderspiel an.
Live aber vor Ort.
Ist es wirklich ein Länderspiel, wenn Deutschland gegen die U20
spielt? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
Spielt? Das wollte ich ja gerade sagen, wer mitspielt. Und damit wir alle Zuschauer und alle Zuhörer vor allem und Zuhörerinnen, genderneutral, alles korrekt, auch nochmal abholen in unseren Podcast. Dreierformat, was es ja sonst nicht gegeben hat beim Deutschland Cup, aber das wissen die Fans logischerweise. Die deutsche A-Mannschaft, dann das Top-Team Peking und eben Lettland als einzige ausländische Mannschaft. Und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, ohne Fans, das ist auch klar. Ohne Bundestrainer, das habe ich vorne schon kurz erzählt, weil Toni Söderholm positiv auf Covid-19 getestet wurde. Bevor wir dann auch den Präsidenten reinholen, wie seht ihr das Turnier vorneweg?
Ja, auf jeden Fall ist die Vorfreude groß. Ich meine, Nationalmannschaft ist immer ein Ding. Der Rick und ich haben zuletzt den Deutschlandcup 2019 gemacht. Ich hatte das Glück, ich habe zwischendurch nochmal Top-Team Peking 2 Spiele Ende Februar tatsächlich gehabt. Ja, das ist ein Vorteil, weil ich kenne jetzt ein paar Spieler schon, die da auch noch mitspielen in Deutschlands zweiter Mannschaft. Es ist sehr interessant. Man hat wirklich alles gegeben, finde ich, um diesen Deutschlandcup stattfinden zu lassen. Und das ist schon enormer Aufwand im Hintergrund gewesen, nach den Absagen von Slowakei, von Russland, von der Schweiz, dass man aber auch darauf beharrt hat, einfach zu sagen, egal was kommt, wir wollen der Nationalmannschaft eine Plattform bieten. Wir wollen Eishockey wieder eine Plattform bieten. Und es gibt sicher unterschiedliche Meinungen dazu. Viele finden es nicht gut, viele finden es gut, dass es stattfindet. Ich finde aber allein schon den Kraftakt, den der DEB da vollzogen hat, um dieses Turnier auf die Beine zu stellen, allein dafür von mir schon einen kleinen Applaus vornweg.
Also ich muss auch sagen, ich glaube, die Bedingungen waren unheimlich schwer. Und spätestens dann, also erst haben wir die ganzen Nationen abgesagt. Dann frage ich mich, ob es wirklich Sinn macht, dass man die Spieler alle zusammenholt über mehrere Länder, dann wieder wegsendet momentan, ob das wirklich so sinnvoll ist. Als Söderholm dann auch noch positiv war, aber ich glaube, das kannst du nicht machen, das bringt doch jetzt gar nichts mehr. Also sportlich bringt es dir nichts mehr, war da meine Meinung. Wirtschaftlich bringt es dir auch nichts, weil du keinen Zuschauer drin hast. Ja. Dann hat man mitgekriegt, ja, okay, da kommen jetzt ein paar Sponsoren, die wohl nach der Reihe bekannt geben werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir gedacht, so, jetzt spielen sie den Deutschlandcup nur, damit sie ihre Sponsoren bekannt geben können. Und ich habe mir echt gedacht, so, was soll das jetzt? Wo kommen wir jetzt hin? Und dann habe ich mal ganz kurz nachgedacht und habe mir gedacht, so, hey, das ist doch super, dass sie spielen. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Ja. Sie müssen einen Weg finden, letztendlich das Ganze wirtschaftlich darzustellen. Das ist die Aufgabe, auch unter den jetzigen Bedingungen. Und Sie müssen anfangen und vorausgehen. Ist das nicht grundsätzlich die Aufgabe jeder Eishockey-Nationalmannschaft, eigentlich eine Vorbildfunktion zu haben? In allen Richtungen.
Wir sagen immer Aushängeschild Nationalmannschaft.
In allen Richtungen. Und damit finde ich es auch absolut richtig, dass die Nationalmannschaft anfängt zu spielen, dass die quasi die Ersten sind im Profibereich, um wieder zu sagen, hey, Eishockey ist wieder präsent. Es ist scheiße und es ist schwierig, aber wir finden einen Weg. Und nebenbei haben wir auch noch zwei Sponsoren gefunden, ja, mit Schöner Wohnen, Polarweiß und mit C-Date.
Deshalb habt ihr beide.
Also hast ja auch noch ein paar Gags auf Lager.
Ist doch immer gut,
definitiv, schön, die kannst super verwenden.
Also ihr habt jetzt beim Deutschlandcup oder ein C-Date beim D-Cup. Das trifft auf euch beide zu jetzt.
Ja, in Krefeld. Wir streichen uns gegenseitig an.
Ja. Das ist ja eigentlich perfekt, ja, für einen Eishockeyspieler. Früher, was hat er gemacht mit viel Tagesfreizeit? Früher, wo es nicht so professionell war, den ganzen Tag angestrichen und abends war er in irgendwelchen Schuppen unterwegs. Das macht man heutzutage digital. Ja. Das ist eigentlich, ich meine, besser kann man es nicht hinbringen.
Okay, haben wir irgendeinen so Beep oder so? Haben wir irgendeinen so Beep, wo man so ein paar Sekunden mit rausfiltern kann?
Aus jetzt, ist er doch mal in seine alten Zeiten zurückgekehrt.
Komm, das ist schön. Ja,
ich weiß, kriegst ihn so selten raus und immerhin, weil er immer sagt, was er früher war.
Also eins noch ganz kurz, ernsthaft wieder zurück zum Deutschlandcup. Und was ich dann interessant gefunden habe, wie die Nationen absagen. Dann hat man gesagt, weißt du was, wir spielen mit einer U25-Mannschaft. Die heißt jetzt Top Team Peking. Das finde ich ein bisschen verstörend für jemanden, der sich nicht so gut im Eishockey auskennt. Aber der Hintergedanke, das muss man ganz klar erklären. Das sind Spieler, die noch nicht in der A-Mannschaft sind, aber weiterentwickelt werden wollen. Aber sehr wichtig, da sind 11 Spieler drin von der U20-Weltmeisterschaft, die wenig Spielpraxis bis keine haben, der mir jetzt die Spielpraxis gibt, weil die U20-WM in genau 50 Tagen, die wird nämlich in der Bubble stattfinden, das ist hundertprozentig sicher. Und damit, wenn man sich das Ganze anschaut, und jetzt möchte ich auch die Kritik und die paar Witze, das gehört zum Podcast dazu, falls einer noch keinen gehört hat, die möchte ich jetzt in Relation setzen, muss sagen, nachdem ich am Anfang echt kritisch war, habe ich das jetzt absolut verstanden, dass das absolut richtig ist und ich bin fest davon überzeugt, dass man diesen Weg, egal wie schwer er ist, auch gehen soll und so wie sie es gemacht haben, dass das absolut vernünftig ist. Da muss man ganz klar sagen, Lob an den ganzen DEB-Sportdirektor Stefan Scheidnagel und Toni Söderholm und wie sie alle heißen, die da vorangegangen sind, damit sie eben diesen Cup auch wirklich spielen können.
Oder wer auch immer die waren. Und auch da gab es ja tatsächlich einen Austausch und tatsächlich auch Nachfragen. Was findet ihr denn, haltet ihr das für eine gute Lösung, dieses Top-Team Peking da mitspielen zu lassen? In dem Hintergrund, was der Rick auch sagt, dass die U20-WM stattfindet, ist das die perfekte Vorbereitung für diese 11 Leute, die dort vermutlich zum Kader gehören oder fix dabei sind, für die auf diesem Niveau 2, vielleicht sogar 3 solche Spiele jetzt zu haben. Das ist eine perfektere Vorbereitung auf eine U20-WM, wo es wieder um Klassenhalt für die deutsche Mannschaft geht. Was echt wichtig ist, dass du als U20 diese Weltgruppe hältst, ist es absolut perfekt,
sportlich. Ich meine, ja, ist es sportlich, da macht es Sinn.
Für die U24,
absolut. Genau. Für die A-Mannschaft muss man sich fragen, macht es da sportlich überall Sinn? Da geht es aber mehr um Zeichensetzen. Und manchmal geht es auch nicht darum, dass sportlich alles so Sinn macht. Ich meine, ganz ehrlich, ein Deutschland-Cup, wie viel hat der wirklich mit der Weltmeisterschaft am Schluss zu tun? Meistens nichts bis wenig. Ja, aber es ist wichtig, dass du da Spieler ranziehst, dass der Trainer normalerweise da ist, dass sie sich untereinander kennenlernen, dass du die Ideen verstehst. Gut, jetzt ist der Trainer auch nicht da, aber du musst das Ganze auch übergeordnet wirklich sehen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt und ich bin sehr gespannt, wann unser Gesprächspartner sagt, dass das eine richtige Entscheidung war, diesen Cup zu spielen. Ich hoffe, sie bringen ihn zu Ende.
So wünschen wir auf jeden Fall viel Glück dafür und rufen jetzt mal den Präsidenten an vom Deutschen Eishockeybund. Franz Reindl, mal gucken, ob er den Termin noch auf seiner Agenda hat.
Hallo.
Ja, Franz, hier ist die Eishockey-Show. Sascha, Rick und Basti. Servus.
Hey, servus. Grüß euch.
Hallo. Die wichtige Frage vorneweg. Alles gut? Gesund?
Besten, danke.
Gesund und munter?
Gesund und munter.
Servus, Franz, auch von mir.
Hey, servus.
Das hört sich gut an. Franz, wir haben gerade schon angefangen, auch das Thema Deutschland-Cup hier zu diskutieren. Gehst du jetzt mit welchen, sagen wir mal einfach offen gesagt, mit welchen Gefühlen gehst du in dieses Turnier rein oder freust dich auf dieses Turnier und wie siehst du es?
Ich sehe es natürlich für uns als Eishockey als Lebenszeichen. Ich habe ja wirklich alles dafür getan und zusammen mit unseren Leuten, mit der Geschäftsstelle und Trainern und so weiter, dass wir das Turnier auch spielen, obwohl die Umstände ja wirklich nicht positiv sind. Und wir haben alles dazu beigesteuert, dass dieses Turnier stattfinden kann, dass sich unsere Nationalspieler präsentieren können. Und wir haben ja gleich zwei große Truppen am Laufen. Und natürlich mit Lettland einen Gegner, der auf Augenhöhe da ist, sodass wir uns ja zeigen können, dass wir präsent sind, dass wir Lebenszeichen von uns geben und endlich wieder Eishockey gespielt wird.
Also man hört schon raus, Franz, ihr freut euch einfach mal, dass Eishockey läuft. Jetzt muss man ja sagen, es war schon echt schwer, überhaupt das Ganze so hinzustellen, wie es war. Erst haben wir euch die Nationen abgesagt, zum Teil verständlich. Dann war der Toni Söderholm raus mit dem positiven Covid-Test. Wie nah wart ihr wirklich dran an einer Absage, wenn man ganz ehrlich ist?
Ja, ich meine, das kannst du dir ja vorstellen. Ich meine, es bricht ja das eine oder andere weg, weil am Anfang war es ja so, dass wir einen normalen Spielplan hatten, dass wir die Gegner kannten, die waren auch zu ihrer Zusage gestanden, bis nicht so lange vor dem Turnier. Wir hatten positive Signale von der Stadt Krefeld, vom Land NRW, dass wir mit Zuschauern spielen dürfen. Die war sogar ziemlich groß, die Zahl, die dann im Laufe der Zeit immer kleiner wurde, bis auf null. Und da kam dann schon auf, wie machen wir es, Absagen. Ich bin ein Gegner davon, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir wollen Eishockey spielen. Wir müssen uns halt etwas einfallen lassen. Wir müssen reagieren. Wir müssen wirklich alles dafür tun, dass unsere Spieler aufs Eis kommen, dass die Nationalmannschaft sich trifft, dass das Gefüge wieder zusammenkommt. Und deswegen war für mich persönlich eine Absage nie im Raum gestanden.
Ist das auch das Thema, Franz? Wir haben das vorhin hier schon diskutiert. Thema Aushängeschild Nationalmannschaft, dass die Nationalmannschaft eben sagt, egal was ist, wir wollen das Aushängeschild des Eishockeysports sein. Deswegen gehen wir da auch jetzt voran und deswegen wurde alles da reingelegt, um diesen Deutschlandcup stattfinden zu lassen?
Das ist genau der Grund, das du ausführst. Das sind die Gründe. Und das ist so wichtig, dass die Nationalmannschaft, dass der Deutsche Eishockeybund hier voranmarschiert und alles klar macht dafür, dass Eishockey stattfindet, dass die Spieler sich treffen, dass man sich weiterbildet, dass die U23 aufs Eis kommt. Das war ja auch noch ein glücklicher Zustand, weil die hatten ja auch kein Programm mehr, sodass wir jetzt ein Showcase haben aller Talente. Ich glaube, wir können uns darauf freuen.
Bei allen Schwierigkeiten natürlich, die trotzdem da sind, Franz, die Nationalmannschaft geht aufs Eis und ich glaube, ganz Eishockey-Deutschland freut sich, dass endlich Live-Eishockey zu sehen ist dann im TV. Aber es ist natürlich auch ein Kraftakt, auch ein finanzieller Kraftakt. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Da geht es um mehrere hunderttausend Euro, die so eine Veranstaltung natürlich dann auch möglicherweise kostet, die im ersten Schritt nicht wieder reingespielt werden kann, weil, wir haben es auch schon vorne angesprochen, natürlich keine Fans dabei sein dürfen in Krefeld. Wie fangt ihr das auf? Also wie groß ist das Risiko für euch, aber vielleicht ja auch vor dem Hintergrund, dass natürlich ihr ja auch Sponsoren bedienen müsst, was man ja tut in dem Moment, wo man eben auch eine TV-Präsenz wieder zeigt?
Richtig, ja. Es ist natürlich so, dass die marketingtechnischen Fragen, die dahinter stehen, die sind jetzt, sagen wir mal, zweitrangig. Natürlich müssen wir Verträge erfüllen und das spielt auch eine Rolle, das will ich gar nicht leugnen. Aber wichtig ist, dass wir Eishockey präsent zeigen in den Medien nach den großen Geschichten um Leon Dreiseitel, dass auch mal wieder live jetzt was passiert in Deutschland. Und da haben wir auch diesen finanziellen Kraftakt ja ein bisschen ins Risiko genommen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel positive Nachrichten bekommen von Sponsoren wie die Telekom, die mit uns weiter ins Rennen geht. Wir haben mit Polarweiß einen neuen Sponsor gefunden. Also durch die Aktionen kommt auch marketingtechnisch Leben rein. Und das Wichtigste ist natürlich der Sport. Und Sport wird auch finanziert vom Bund. Und wir sind ja als Verband jetzt aufgenommen auch in dieses Corona-Überbrückungshilfe-Programm. Und wir haben unsere Anträge formuliert, gestellt. Und wir haben auch positive Signale jetzt vom Bund bekommen, dass wir zumindest einen Teil des Verlustes erstattet bekommen. Und man sieht, wenn man dann hart arbeitet an allen Fronten sozusagen, ja, dann wird es uns gelingen. Und nicht zuletzt haben wir auch viele Kosten, die wir nicht hatten, die vorher geplant waren im Budget, die haben wir jetzt ja auch nicht in anderen Altersbereichen mit der U20. Wir haben halt auch weniger Kosten und damit haben wir das erspart, die können wir hier einsetzen. Und wenn es dann ein bisschen Minus werden wird, ob das jetzt fünfstellig oder sechsstellig sein wird, das werden wir sehen, wir werden es stemmen. Wir haben ein bisschen Rücklagen noch, wir können es schaffen.
Franz, eine Frage dazu, weil du gerade den Verband auch angesprochen hast, was ja unheimlich wichtig ist. Wir reden ja gerne über die A-Mannschaft und über die Deutsche Eishockey-Liga, aber eigentlich ist Eishockey ja auch zu Hause im Nachwuchs. Jetzt gibt es ja diese Regelung, dass im November letztendlich kein Eishockey gespielt werden darf. Wie geht man mit Nachwuchsmannschaften letztendlich damit um und wie geht ihr mit Nationalmannschaften U17, U20 in Zukunft damit um?
Es ist so, Rick, dass wir natürlich, das war die erste Meldung, die uns traf, aber wir konnten auch über Teamsport Deutschland, über den DOSB erreichen, dass dort gewisse Klarstellungen erfolgt sind. Das heißt, Leistungs- und Nationalmannschaftskaderspieler im Nachwuchs können auch weiterhin trainieren und können auch weiterhin zusammenkommen. Also das ist natürlich schon eine riesige Erleichterung. Das macht uns für die Nationalkader ein bisschen offener. Allerdings, spielen dann die Eltern eine Rolle, da spielt die Anreise eine Rolle, da kommen dann andere Schwierigkeiten hinzu. Aber grundsätzlich können die Leistungskader weiter trainieren. Das hilft uns. Deutschlandweit gesehen, auf den Nachwuchsligen natürlich, und Frauenbundesliga gehört da auch dazu, haut uns das wirklich zurück. Und ich habe komplettes Verständnis, was die Politik hier macht. Und wir haben unsere gesellschaftliche Verpflichtung, unseren Teil dazu beitragen, machen wir auch. Und wir feilen halt an diesen Ausführungsbestimmungen, um für unseren Sport und für besonders im Nachwuchsbereich die ein oder andere Linie etwas oder Latte etwas höher anzusetzen, sodass wir da unten durchmarschieren können. Das ist eigentlich das, was wir tun. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass ich mir große Sorgen mache um den Nachwuchs. Vor allen Dingen in den Vereinen, die komplett die Türe schließen und besonders in den Altersbereichen 8, 9, 10, 11-Jährige, werden viele abspringen, gehen zu anderen Sportarten oder gehen zum Videospiel oder zum E-Sport. Und das wird uns erst in einigen Jahren so wirklich bewusst werden. Oder wenn wir international auf andere treffen, die vielleicht nicht so rigorose Maßnahmen hatten. Aber das muss die Zukunft zeigen. Momentan stehen wir voll hinter dem, was die Politik macht.
Ja, diese Sorgen, die kann ich teilen. Deswegen die Frage auch noch, weil du bist seit Jahrzehnten bei der IIHF dabei, du hast da gute Beziehungen hin, du weißt, was da letztendlich auch läuft. Gibt es denn da irgendwas vom Weltverband, dass der sagt, ja, ich kann meine Mitglieder unterstützen, damit auch vielleicht Deutschland jetzt aktuell oder andere Länder mit, keine Ahnung, gibt es da irgendwelche Ideen, dass der IIHF was aktiv von sich rausmacht?
Ja, die IHF, wenn du auf der Homepage siehst, da ist ja diese Programme, die es da gibt, die liegen ja vor. Und auch die Hygienekonzepte sind ja wirklich gut ausgearbeitet. Da hat auch die Champions League daran partizipiert, da haben die Ligen partizipiert oder auch der Deutsche Eishockeybund. Also die haben schon viel für uns gemacht, aber letztlich können sie uns nur etwas an die Hand geben, ein bisschen auch finanzielle Unterstützung geben, haben sie auch gemacht. Also da sind schon gute Dinge passiert. Aber am Ende des Tages funktioniert ja das Geschäft nur, wenn die Weltmeisterschaft gespielt wird. Die eine WM20 in der Schweiz ist abgesagt. Dort ist die Versicherung eingesprungen. Deswegen waren es von der Einnahmenseite her soweit alles okay. Aber bei der nächsten WM wissen wir es ja schon wieder nicht mehr. Sodass die früher im Eishockey und im Sport so gewohnte Planungssicherheit, dieses Pünktliche, dieses Genaue, das ist uns ja total verloren gegangen. Und du machst ja in der Früh dein Handy auf und liest deine E-Mails und jeden Tag passiert etwas anderes. Und da muss man schon wirklich sagen, da muss man aufpassen und auch der internationale Verband wird ja noch in ganz kurzer Zukunft wichtige Entscheidungen treffen müssen.
Franz, wichtige Entscheidungen zur Weltmeisterschaft, die ja essentiell immer ist für die IIHF, tatsächlich jetzt einmal abgesagt. Wir gehen davon aus, dass es nicht nochmal passieren wird bei der IIHF, dass eine WM komplett abgesagt wird. Gibt es da schon irgendwas, weil da steht ja nicht nur die Pandemie im Raum, da steht natürlich auch Weißrussland noch als Austragungsort im Raum. Hat man sich da schon zusammengesetzt? Gibt es da Szenarien, die man schon durchgespielt hat, dass so eine WM wie jetzt die U20-WM auch irgendwo ganz anders, wo man jetzt meint, vielleicht in einer kompletten Bubble stattfinden könnte?
Zum Beispiel die U20-WM ist ja ein gutes Beispiel genannt. Also die WM in Edmonton wird ja in einer Bubble gespielt, so wie es die NHL uns ja schon in Edmonton vorgemacht hat. Kostet natürlich eine unglaubliche Stange Geld. Und das geht auch nur, indem man Kompromisse macht, sodass man sagt, die Kanadier waren ja ausverkauft schon für alle Spiele, in Red Deer und Edmonton. Jetzt spielen wir, es wird die WM nur in Edmonton gespielt, in der Bubble. Das heißt, man muss da wieder Kompromisse machen fürs nächste Jahr. Den Kanadiern vielleicht die Möglichkeit geben, die Tickets, die sie jetzt schon verkauft haben, dass die im nächsten Jahr eingesetzt werden kann. Da spricht man jetzt wieder mit den Veranstaltern von 22 dann. Den Schweden, dass die wieder weiter hinten sich anstellen, um eben diese gesamte Möglichkeit überhaupt erst zu realisieren. Und ich denke, dass die IHF, und denke ich nicht, das weiß ich natürlich, dass wir natürlich alles tun werden, um die Top-Events zu sichern. Und die Top-Events, da gehört natürlich die U20-WM dazu, ebenso wie die Frauen-WM, die U18-WM, die in USA stattfinden soll, und natürlich die große WM in Riga und in Weißrussland. Also die Top-Events, die müssen gespielt werden, wie auch immer. Und das hoffe ich, dass man das schaffen kann. Und die anderen Weltmeisterschaften, alle anderen, Division 1, A, B, bis runter die ganzen Divisionen, die Altersklassen, die Frauen, da wird es schwierig werden, die durchzuziehen.
Ja, und jetzt freuen wir uns aber erstmal auf jeden Fall auch auf den Deutschlandcup, weil das ist nicht mehr die Zukunftsmusik, sondern das passiert, während wir aufzeichnen, dann ab morgen. Franz, vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage, vielleicht kannst du die zügig beantworten.
Ab 19 Uhr übrigens live bei Magenta Sport.
Das ist richtig, genau, da komme ich gleich noch zu, mit der Eröffnungspartie Deutschland-A-Mannschaft gegen das Top-Team Peking. Wie ist das eigentlich gewesen, Franz, ganz kurz, vielleicht kannst du das in der Kürze beantworten. Die Spieler, die ja mit den Clubs noch gar nicht richtig im Einsatz waren, die natürlich vielleicht schon im Training waren, andere wiederum nicht, die fangen jetzt quasi erst an. Einige Spieler haben logischerweise noch gar kein offizielles Spiel absolviert und manche auch gar kein richtiges offizielles Training, die waren in Kurzarbeit. Wie ist es mit Versicherung und Kurzarbeit, die Spieler aus den Vereinen sozusagen zur Nationalmannschaft zu holen?
Ja, das war natürlich ein riesiges administratives Problem am Anfang, das sich dann ein bisschen nicht so als so groß herausgestellt hat, weil alle Beteiligten von den Clubs natürlich angefangen über die Spieler hin bis zur VBG, die auch hier natürlich eine Rolle spielt, weil alle Kompromisse gemacht haben und damit konnte man da eine Lösung herbeiführen. Wir hatten noch zwei, drei Fälle, die extrem waren, aber das haben wir auch hinbekommen. Da geht es ja auch um die Spieler, die NHL-Verträge haben, dass die dabei sind, weil diese Versicherungssummen, die normalerweise hier zu zahlen wären, das können wir natürlich nicht tun. Ja. Und da nehmen die Spieler auch viel Risiko auf sich. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich bin froh, dass Toni Söderholm und vor allen Dingen auch Christian Künast, der ja hier die koordinative Leitung in Krefeld im sportlichen Bereich hat, dass die so gute Ideen haben. Und nicht jammern, sondern positiv schauen, Konzepte vorlegen und so, dass wir als Präsidium dann das auf dem Tisch liegen haben, darüber reden können, aber letztlich die administrativen Dinge gehen ja, das muss man einfach schaffen, das ist Schreibtischarbeit, das müssen wir in der Geschäftsstelle machen, Aber wichtig ist ja, dass der Sport lebt, und da bin ich den Beteiligten extrem dankbar, dass sie auch hier alle helfen, insbesondere natürlich die Spieler, dass dieses Turnier möglich wird.
Wir freuen uns drauf auf den Deutschlandcup 2020. Franz, ich denke, du wirst vor Ort sein, oder?
Absolut,
sehr gut. Morgen bin ich da. Alles klar, dann sagen Rick und Basti bis morgen sozusagen, wenn wir jetzt aufzeichnen, und sagen erstmal danke für das Gespräch und alles Gute, dass das Turnier ohne Probleme und hoffentlich erfolgreich in allen Belangen, so wie es möglich ist, dann über die Bühne geht.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke, Franz.
Danke, Franz.
Ja. Servus. Franz,
Servus. Servus.
Ja, also nochmal der Hinweis, 5.11. Deutschland gegen Top-Team, dann immer jeden Tag ein Spiel live bei Magenta Sport. Am 8.11. dann das Finale. Das gab es ja so beim Deutschlandcup in dem Sinne jetzt auch nicht. Da wird dann der Champion 2020 beim Deutschlandcup ermittelt. Aber ich glaube, da geht es um ganz andere Dinge, als so ein Turnier jetzt final zu gewinnen. Aber interessant, auch was den Kader betrifft. Wir haben es ja schon angesprochen, und Franz hat es gerade auch nochmal gesagt, da mussten ja noch ein paar Dinge passieren, dass man da eben auch in der Lage ist, die entsprechenden Spieler an den Start zu bringen aufgrund der Versicherung. Und logischerweise in diesen Zeiten ist es klar, dass man nicht mit einem Leon Dreiseitel an den Start gehen kann, weil so eine NHL-Versicherung da jetzt zu wuppen, das ist dann auch nochmal eine Note zu viel. Aber wir freuen uns auf ein weiteres, auch TV-Highlight. Und vielleicht ist das in der Krise so ein kleiner Gewinner der aktuellen Pandemiekrise, denn die DL2 kommt ins TV bei Magenta Sport. 7 Spiele live bis Mitte Dezember sind geplant. Und dadurch, glaube ich, auch eine ganz interessante Plattform für eine Liga, die sich jetzt in der Art und Weise vielleicht auch mal neu darstellen kann. Es wird eröffnet mit den Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies. Ich glaube, das sind 2 Favoriten und 2 Teams, die auch aufsteigen dürften. Ja, das ist ja auch noch ein Punkt, die sich sozusagen offiziell angemeldet haben, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und ich glaube, wir rufen direkt mal jemanden an, oder?
Ja, vielleicht kann man schon 2-3 Sachen noch
dazu sagen. Ja, lass uns mal reingehen.
Weil ich glaube, Basti, du bist sogar beim Einsatz bei dem Spiel am Freitag.
Ja, bin sehr gespannt tatsächlich.
Frankfurt gegen Kassel.
Zum ersten Mal DL2-Spiel.
Ja. Für dich zum ersten Mal Premiere quasi.
Ja, DL2-Spiel habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Und Frankfurt gegen Kassel ist natürlich schon, finde ich, so das Derby schlechthin in der DL2. Und das ist auch ein Spiel, das man natürlich aus DL-Zeiten noch kennt, was auch schon ein großes immer war. Und viel Eishockey-Tradition dabei, viel Einsatz, und eben, weil wir auch sagen, die DL2 hat jetzt dieses Jahr dieses sportliche Aufstiegsrecht, und das macht natürlich die DL2 zu schon einer Liga, wo viele Leute draufschauen werden, wo es um einiges auch geht. Denn wenn man sich, man musste sich ja melden, man musste, glaube ich, 860.000 Euro hinterlegen, um das Aufstiegsrecht wahrnehmen zu können. Haben 3 Clubs gemacht. Einer hat darauf verzichtet aufgrund der Pandemie und finanziellen Lage, will das aber noch nachholen. Ich glaube, das ist Dresden. Ansonsten dürfen Kassel, Frankfurt und Bietigheim, meine ich, in die DEL hochgehen, sollten sie sich denn sportlich qualifizieren.
Also es geht wirklich was in der Liga drum. Ja. Wenn Sie sich jetzt fragen, DEL2, einer steigt auf, was passiert mit der DEL, auch wenn die vielleicht gar nicht spielen oder Clubs nicht spielen. Also man hat so geregelt, dass der Aufstieg möglich ist, aber dass es keinen Abstieg gibt. Also dass man keiner von der DEL sportlich erstmal in diesem Jahr absteigt. Ich finde, das ist auch ganz vernünftig so geregelt. Was interessant ist, die DEL2 fängt an, sie wissen aber, sie haben keinen Zuschauer.
Ja,
aber sie fangen an. Und was auch interessant ist für Leute, die ja sehr bei uns wahrscheinlich öfter dabei sind, natürlich Eishockey-Fans, aber auch viele DEL-Fans, gehe ich mal davon aus, in der DEL2 gibt es nur 4 Importspieler. Das ist eine große Änderung auch, die durchaus anders ist als im Vergleich zur deutschen Eishockey-Liga.
Sollte ja eigentlich auch, also nach dem normalen Verständnis, eine zweite Liga, so ist es zum Beispiel in Schweden, so ist es in der American Hockey League, die Ausbildungsliga sein für jüngere Talente. Und man kann durchaus sagen, das da, also ich habe die Dresdner Eislöwen schon gesehen, da durfte ich ein Spiel machen, die hatten diesen Cup, wo München mitgespielt hat. Da haben echt vielversprechende, gute, junge Talente auch mitgespielt zum Teil. Und deswegen ist das auch eine Liga, wenn man da so ein bisschen ein Auge auf den Nachwuchs auch hat, dann kann man da reinschauen. Ich glaube, dass vielleicht sogar aus der DL ein paar Leute zu wenig da reinschauen, weil ich glaube, da sind gute Spieler mit dabei, die Entwicklungspotenzial haben, und das macht die Liga durchaus sehr interessant.
So sieht's aus, und weil du es eben mit dem Aufstieg angesprochen hast, könnte dann sein, in der nächsten Saison, dass man eben dann auch mit 15 Mannschaften in der DL spielen könnte. Wir wollen mal das Thema DL2 und vor allem das Spiel auch Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies ein bisschen anpacken und rufen jemanden an, vielleicht mit einem kleinen Rätsel für unsere Eishockey-Fans da draußen. Ich glaube, er war schon Rookie des Jahres, er war deutscher Meister.
Er war jüngster Kapitän einst eines DEL-Clubs. Er war deutscher Meister.
Ist in Garmisch geboren.
Und spielt jetzt für die Löwen.
War auch schon Vizemeister und spielt jetzt für die Löwen mit der Nummer 16. Und jetzt, oh ne, das ist falsch gewählt hier von mir. Warte mal. Ja, jetzt stimmt's. Martin Buchwieser rufen wir an. Wer noch nicht drauf gekommen ist.
Man konnte aber auch nicht lang raten jetzt.
Nee, das ist richtig. Ja, das ist. Hier, das ist ein ganz schnelles Rätsel hier. Aber jetzt hätte man noch ein bisschen Zeit gehabt, weil.
Man hätte den Buzzer drücken können jetzt.
Ja. Auf Toilette, oder?
Wir sind
geht ihr auf Toilette dran, wenn jemand anruft? Also ich ja nicht.
Ich auch
nicht. Das willst du nicht wissen.
Ich habe auch mein Telefon überhaupt nicht dabei. Ich habe auch mein Telefon gar nicht dabei. Wir sind ein bisschen spät dran, wir haben uns verquatscht, das muss man natürlich dazu sagen. Vielleicht liegt es daran, dass der Bookie sagt, lass mich doch auf mich warten.
Der 2 hast nochmal auch mehr Training als in der DL, vielleicht trainieren die ja nachmittags nochmal.
Herr Buchwieser, hier ist die Eishockey-Show. Schönen guten Tag.
Hallo?
Hörst du uns?
Ja, sehr, grüß dich.
Ja, servus. Okay. Verbindung steht. Wunderbar.
Wo, hörst du mich?
Ja, wo haben wir dich hergeholt?
Habt ihr mich?
Wir haben Max, wenn es klappt.
Ich bin zu Hause.
Ja. Bucki, klappt die Verbindung recht gut, oder?
Warte, geh mal raus, da habe ich.
Geh mal raus, da hast du Edge. Nein.
Ja, warte mal, ich geh mal raus. In der Wohnung ist schlecht.
Und jetzt der Anruf fehlgeschlagen. Ah, das ist ja ein technisches Meisterwerk. Ich probiere nochmal.
In der Wohnung ist schlecht.
Jetzt, oh, guck mal. Jetzt ruft er an. Das ist ja nett. Jetzt geht er trotzdem nicht. Ja, ist es denn so? Was näher durchfluchen?
Das ist auf.
Ja, mach ich ja. Probier's nochmal. Guck.
Button. Hey, how you doing? Sorry, you can't get through.
That's a hell of a disaster here.
And your number. And I'll get back to you.
Jawohl.
Hast du ein Festnetz? Dann ruft mir dich auf.
Kein Festnetz, nichts, kann man kein Telefon leisten.
Was ist denn los mit dir, sag mal? Hast du die Verbindung über Garmisch gescheut oder was?
Bei Technik bin ich ganz schlecht.
Du grüßt dich.
Herzlich, grüß euch, wie geht's euch?
Ja, uns geht's blendend, behaupten wir einfach. Wir haben jetzt die größten Probleme bisher gehabt, die Verbindung zu dir herzustellen, aber jetzt klappt's ja und jetzt können wir eintauchen. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über die DL2 und dass es natürlich jetzt auch endlich für euch losgeht und dass es mit der Partie Frankfurt gegen Kassel eben dann auch im TV für die DL2 losgeht. Erstmal so vorneweg, wie ist denn deine Vorfreude, endlich mal wieder da rauszugehen und rumzudaddeln?
Ja, also ich freue mich natürlich riesig, dass es endlich mal losgeht. Wobei man sagen muss, es ist natürlich schade, dass man ohne Zuschauer spielt. Aber ich meine, lieber ohne Zuschauer als gar nicht. Und von dem her sind wir eigentlich voller Vorfreude, dass es endlich losgeht.
Dann noch mit dem Derby. Das ist natürlich auch ein Ding. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich das größte Derby, das man in der DL2 derzeit spielen kann. Auf der anderen Seite natürlich, wie du auch sagst, ohne Zuschauer nimmt dem Ganzen sicher auch ein bisschen was. Aber Buchi, lass uns mal darauf eingehen. Du hast ja den Schritt gewagt oder auch gezwungenermaßen den Schritt von der DL in die DL2. Wir wollen den Zuschauern ein bisschen näher oder den Zuhörern näher bringen, weil ja Magenta Sport auch die DL2 jetzt überträgt. Mhm. Was war denn so für dich der größte Unterschied? Sportlich?
Ja, ganz klar, die Geschwindigkeit ist jetzt nicht vom Läuferischen her, von den Spielern, aber einfach die Spielgeschwindigkeit, die Pässe, oder wie schnell das Umschaltspiel geht, das ist, sage ich mal, der größte, und das Körperliche natürlich, was der größte Unterschied ist.
Wenn man jetzt mal anschaut, wo du spielst, ist ja eigentlich, ich nehme es mal voraus, du bist beim Top-Club oder dem Top-Club eigentlich, der große Ambitionen hat in der DL2 Frankfurt. Mhm. Wenn du dir mal die Professionalisierung anschaust in deinem Club und vergleichst das mal, du warst bei den absoluten Top-Clubs in der deutschen Eishockey-Liga, keine Frage, ja. Aber trotzdem, wenn du das mal vergleichst, weg vom Eis vielleicht mal, wo sind da die größten Unterschiede? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder würdest du sagen, da sind die aber verdammt gut aufgestellt?
Ja, ich glaube, Frankfurt ist braucht sich auch in der DL nirgends verstecken. Also ich glaube, die medizinische Abteilung ist gut. Man hat zwei festangestellte Betreuer, die auch vorher wegfahren inzwischen vor den Auswärtsspielen. Also natürlich ist immer, wie du sagst, zu den Top-Clubs nach Mannheim, nach Berlin fehlt immer noch natürlich ein Stück, aber ich glaube, wenn man das schaffen würde, aufzusteigen, dann wird das sicher mehr Geld zur Verfügung sein, dass man auch die kleinen Defizite beheben kann.
Buchi, merkt man eigentlich so in Frankfurt, das Umfeld ist ja schon immer sehr anspruchsvoll gewesen, auch in seiner Zeit in der DEL noch. Jetzt ist man da aus der Elite-Liga ja schon lange raus. Wie sehr lächzt denn die Eishockey-Stadt Frankfurt tatsächlich wieder nach Erstliga-Hockey? Merkt man da was?
Ja, ich glaube, jeder, allein von der Stadt her, ich glaube, Frankfurt, fast alle Mannschaften hier spielen erste Liga und Frankfurt ist irgendwie auch ein bisschen Eishockey-Stadt. Die Fans sind verrückt, positiv verrückt. Ist super Stimmung. Und man merkt schon, dass wir waren letztes Jahr, glaube ich, was war? Siebter. Und dann haben sie uns die rote Laterne hingestellt. Und weil wir, glaube ich, bloß nur 10 Punkte vom letzten Platz weg waren.
Sehr motivierend.
Also sehr motivierend, aber ich glaube, da merkt man schon den Anspruch, dass die Fans hier einiges gewöhnt sind oder auch fordern.
Ja. Lass uns mal ein bisschen in die Vorbereitung und sportlich reinschauen, bevor ihr vielleicht einschätzt, wie gut ihr drauf seid. Wie ist denn grundsätzlich die Vorbereitung für euch gelaufen? Jetzt ist es ja anders als wie alle Saison zuvor, die du gespielt hast. Es ist, kann ich mir vorstellen, deutlich komplizierter, allein der Umgang mit diesen Tests und was man machen darf und was man nicht machen darf und so weiter. Wie war für dich die Vorbereitung insgesamt?
Ja, bei uns war es so, es waren nur offiziell 8 Spieler unter Vertrag am Anfang. Das heißt, die ersten 8 Wochen, glaube ich, haben wir zu 8 trainiert. Und die anderen durften nicht mitmachen, weil sie einen Vertrag mit aufschiebender Wirkung hatten. Und von dem her war das schon ziemlich intensiv für uns Jungs, weil wir doch relativ zu 8 ein Training machen. Das ist natürlich ziemlich anstrengend die ganze Zeit und war natürlich scheiße in dem Sinn, weil man einfach kein Mannschaftsgefüge zusammenkriegt. Es geht brutal viel in der Mannschaft verloren einfach. Ich glaube, wir haben zwar jetzt viel aufgeholt in den letzten 4 Wochen, weil es ja ziemlich intensiv war, was wir gemacht haben. Ja, viel zusammen gewesen, aber ich meine, so Teambuilding-Events, ein bisschen zusammen Mannschaft kennenlernen, das geht natürlich schon ab.
Aber ihr habt ja immerhin auch noch ein paar Vorbereitungsspiele hinbekommen. Ich glaube ja auch zuletzt gegen ERC Red Bull München, oder? War das letzte? Ja, genau.
Das war das letzte.
Die alten Jungs nochmal gesehen, ne?
So ungefähr, ja.
Aber inwieweit ist das zumindest eine Hilfe, weil man natürlich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie es wieder auf dem Eis ist, auch ein offizielles Spiel zu spielen, weil ich meine, du hast auch Deutschlandcup gespielt in deiner Karriere, auch als Nationalspieler. Da gehen ja auch Jungs aufs Eis, die haben diesen Vorteil zum Beispiel noch gar nicht gehabt und müssen auf einmal direkt ein Nationalmannschaftsspiel spielen. Erklär mal, wie das Gefühl auch sich unterscheidet dann. Klar, hast du jetzt ein paar Spiele gemacht, aber wie weit ist das immer noch weg von dem, was dann in der Liga auf einen zukommt?
Ja, ich glaube, man ist noch ziemlich weit weg, weil wir haben alle oder deutschlandweit fast 7 Monate keine Eishockey gespielt und kein Wettkampf, nix. Und man kann, glaube ich, trainieren, was man will, aber das letztendlich die richtige Kondition, diese Spielkondition, kriegt man halt einfach nur durch die Intensität von den Spielen und auch die Abläufe, wo einfach so viel Grauzonen dann, so bei so Kleinigkeiten wie Backcheck oder im eigenen Drittel, die fehlen einfach, weil man das einfach, man verlernt es nicht, sage ich mal, aber bis man das wieder im Kopf drin hat, dauert schon sehr Zeit.
Und auch eine Frage, was ja zum Beispiel für dein Spiel auch wichtig ist, Buchi, wie man dich kennt, Emotionalität. Es ist für uns zum Kommentieren auch schwer, tatsächlich immer ohne Zuschauer. Mhm. Ohne Zuschauer als Spieler, wie kriegst du die Emotionalität in dein Spiel, beziehungsweise kriegst du sie überhaupt in dein Spiel?
Ja, also das ist eine gute Frage. Also die Spiele, wo ich jetzt gemacht oder wo wir gemacht haben, habe ich gefunden, das Spiel ist fairer letztendlich. Auch von den Schiedsrichtern her, weil sie die nicht beeinflussen lassen, aber als Spieler selbst, man muss schon richtig sauer werden, dass man die Emotionen hochkommen, dass die ja richtig mal hochkommen. Und mit den Fans, sage ich mal, geht es natürlich leichter, weil dann gibt's mal eine Strafe, die unberechtigt ist und dann ist man, sage ich mal, schneller auf
ja, im roten Bereich.
Ja, genau. Aber für mich ein bisschen positiv, weil dann bleibe ich ruhiger.
Ja, da kann man ja mal hinschauen. Letztes Jahr hast du in 44 Spiele 37 Punkte gemacht, 67 Strafminuten. Wie schaut's aus? Dieses Jahr, kleine Wette, ein Punkt pro Spiel durchschnittlich?
Du, ich hoffe es.
Das setzt im Buch jetzt aber unter Druck
Wette.
Ohne Ende.
Das ist ja keine Wette, wenn man was hofft,
Ich bin eh schon unter Druck. Ja, also, ganz schlecht.
Also wenn du das nicht packst, dieses Leistungslimit von Rick Goldmann, was er jetzt fordert, da auch aufzugreifen, dann fahren wir bei dir zu Hause vor und stellen dir die rote Laterne vor die Bude übrigens.
Nein.
Das dürft ihr natürlich gerne machen.
Nein, dann formuliere ich es um, dann musst du pro Spieler Strafminute machen. Das ist jetzt weniger problematisch.
Das soll die schaffen.
Ja, genau. Nee, ernsthaft, doch. Jetzt vielleicht eine Frage noch am Ende. Jetzt seid ihr mit Frankfurt, sage ich mal, für die meisten, die sich auskennen in der DEL2, der Favorit auf die Meisterschaft. Wie siehst du das? Wie gut ist euer Kader? Du hast schon angesprochen, welche Probleme ihr vielleicht auch zu kämpfen hattet in der Vorbereitung. Aber wie schätzt du euren Kader ein? Hat sich ein bisschen was getan?
Ich glaube, dass wir, wenn alle gesund wären, einen sehr guten Kader haben. Und ich glaube, wir können auch weit gehen. Letztendlich, ich glaube, das Problem haben wir letztes Jahr einfach gehabt, dass wir einfach zu viele Verletzte einfach hatten. Und das gerade am Anfang, das hat uns enorm kostet. Und jetzt haben wir wieder so viele Verletzte im Moment. Mhm. Ich glaube, unsere ganze erste Reihe ist fast raus. Offizielle erste Reihe. Nach was der Franz und die Trainer da aufgestellt haben. Und das hilft natürlich nicht. Und am Anfang, gerade, man weiß es ja nicht, wie lange die Saison geht. Wenn die nur sagen, nach 26 ist Schluss und wir spielen sofort Playoff, dann zählt von Tag 1 jedes Spiel. Und letztes Jahr haben wir halt die ersten 15 Spiele, war nicht so toll, aber dann haben wir halt die nächsten 30 haben wir fast alle gewonnen.
Ja. Aber das Schöne ist ja, zumindest wenn ich jetzt hier die Eishockey-News lese, da bist du ja aufgeführt in der Reihe mit Alexei Dmitriev und mit Eddie Lewandowski. Das ist ja altes DEL-Feeling sowieso für dich.
Ja, du, es mit den Jungs macht Spaß. Also wie gesagt, die ganze zweite Liga hat inzwischen Jungs dabei, die Top-Eishockey-Spieler eigentlich sind, die, wo, glaube ich, auch oben noch spielen könnten. Nur ist halt durch die Regelung mit den Ü-Spielern und so weiter einfach kein Platz mehr für die Jungs da. Und ich glaube, das Niveau ist gerade jetzt durch, wenn die DL nicht spielen sollte, holen sich bestimmt nur der ein oder andere Verein den ein oder anderen Spieler auch und dann wird das Niveau noch mal ein bisschen besser sein als letztes Jahr.
So, wir freuen uns auf jeden Fall. Magenta Sport ist live dabei. Freitag 19.15 Uhr, der Auftakt in die DL2-Saison. Löwen Frankfurt, Kassel Huskies, Buchi, ich schaue vorbei. Aufpassen.
Jawohl, ich freue mich.
So nah kannst du nicht ran.
Ja, das stimmt. So nah kann ich nicht ran, das stimmt.
Alles klar, Buchi, dann vielen Dank.
Okay, ich bedanke mich.
Danke, gute Saison dir, bleib gesund.
Ja. Danke.
Ciao. Servus, ciao. Ciao. Ja, und Basti hat es gesagt und dann am Sonntag auch noch direkt Dresden gegen Weißwasser.
Nächstes Derby.
Ja, also da geht's back-to-back sozusagen, Freitag, Sonntag, DL2, live bei Magenta Sport. Wir laden euch ein, dabei zu sein. Why not? So, und jetzt machen wir noch ein Thema. Ach genau, wir müssen ja noch über einen wichtigen Spieler wechseln.
Wir müssen gar nichts. Wir dürfen.
Doch, wir müssen, weil ich habe es vorne angekündigt. Da muss man
noch. Nur weil du dir diesmal einen Plan gemacht hast.
Sei nicht so boshaft.
Wollte ich gerade sagen. Also
jetzt, wo alles wieder losgeht.
Gibt Leute ohne Plan, die werden Präsident. Also entschuldige mal bitte. Oh, jetzt wird er auch noch politisch hier. Sehr politischer Podcast.
Wie redest du über unsere Gesprächspartner?
Ach so, oh Gott. Ach du, ja, okay.
Mann, Witz.
Ja.
Es ist gleichzeitig Amerika-Wahl. Ganz kurz für die, die
es verstanden haben. Aber man könnte es falsch verstehen.
Ja, eben, deswegen habe ich kurz was dazu gesagt.
Das ist ja nett, dass du mich
einfach
rettest.
Einfach um dich zu retten.
Ja, bevor der Shitstorm im doppelten Sinne auf mich zuläuft. Oder?
Du bist manchmal relativ unglücklich in deinen Aussagen. Man könnte auch sagen, du redest manchmal Scheiß.
Unüberlegt vielleicht.
Schön, dass du es auf den Punkt gebracht hast. Danke.
Bitte.
Sehr lieb von dir heute. Da. Vielen Dank für die Blumen.
Ich habe mich tatsächlich auch mal vorbereitet und habe mir gedacht gehabt, jetzt wenn ich schon mal endlich wieder Eishockey machen darf, dann setze ich mich immer mal hin und schaue mal so, was eigentlich los ist im europäischen Eishockey. Und dann habe ich festgestellt, die Schweiz, die spielen zwar, aber hat es auch immer wieder
mal... Sehr dezimiert spielen die.
Ja, dann erzählst du. Ja, ist tatsächlich so, ja. Also die Schweiz spielt zwar noch, aber sie wollen sich auch überlegen, ob es denn so weitergeht. Am 1.12. treffen sie sich nochmal. Und wenn wir weiterschauen in der österreichischen Liga, die sagen wir ja auch jede Woche, da haben sie letztes Wochenende gar nicht gespielt.
Alle 2 Wochen nicht mehr.
Ja. Genau, wollen da jetzt Spiele aufhören. Und Tschechien passiert, Schweden hat gesagt, sie machen weiter, aber auch da kommen die ersten positiven Tests rein. Und deswegen ist ja auch unter anderem Colin Murphy, der
Assistant Coach von Toni
Söderholm. So ist es nämlich. Murphy, ja, genau. Von Rögle ist er nämlich auch dabei und auch Seider von Rögle nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Aber ich habe mir auch so gedacht gehabt, was passiert da eigentlich? Viele haben angefangen, haben jetzt die Probleme. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wenn das deutsche Eishockey startet, dass sie anfangen und es durchziehen.
Also in der Schweiz, sage ich dir, die haben mittlerweile Covid-Fälle, dass Mannschaften eben in Quarantäne sind. Plus, die haben ja unfassbar viel Geld investiert, die Clubs tatsächlich für Sicherheitskonzepte, für Stadionumbau, damit die Zuschauer in die Stadien lassen können. Das hat am Anfang gut funktioniert und dann kam eben der Erlass, dass keine Zuschauer mehr zugelassen sind. Und das ist ein herber Schlag gewesen dafür, dass die, und ich spreche da in Zahlen, von mehreren hunderttausend Franken, die investiert haben, um die Stadien sicher zu machen, gegen die Pandemie und den Zuschauern Sicherheit zu bieten. Das ist natürlich ein herber Schlag für viele Clubs, die auch wenn es weniger sind, von den Zuschauern abhängig sind. Und deswegen hat die Schweiz beschlossen, sie spielen erst einmal bis zum 2. Dezember und überlegen dann neu, ob sie die Saison unterbrechen oder nicht.
Wer spielt die ganze Zeit? Und da kommen wir jetzt auch hin, weil er die ganze Zeit schon schreibt, was los ist. Essen ist fertig, er muss gleich wieder weiter. Spielt ist Russland. Russland spielt, die KHL spielt. Und es gibt einen deutschen Spieler, der in die KHL wechselt, vorher aber noch beim Deutschland-Cup ist. Und den ruft jetzt unser Mann in wie heißt das?
In München, also ich bin immer noch bei dir.
Mit diesem Ding halt, mit diesem
Telefon heißt das.
Ja, über dieses Gerät da an. Mhm. Jetzt habe ich so schön vorbereitet am Schluss.
Und dann kackst du beim Telefon ab.
Ist doch ärgerlich.
Also. Meine Güte. Und natürlich ist, das wissen die Eishockey-Fans, Corbinen Holzer gemeint.
Über FaceTime habe ich gesagt.
Ja, geht aber nicht. Guck mal, ich probiere es nochmal.
Geht nicht. Der Corby hat das nicht wahrscheinlich. Hat
er nicht?
Nee. Kann er sein.
Moment.
Vielleicht ist er so ein Android-Typ. Das ist natürlich total spooky, wäre aber gut.
Also, da muss ich US-Nummer anrufen, sagt er.
Ja, hallo.
Corby. Ja, servus, hier ist die Eishockey-Show, etwas verspätet. Sorry, auch, ist das Essen schon kalt oder noch nicht warm? Oder?
Du, das Essen ist schon fast schon wieder verdaut.
Ach so, okay. Ja, das ist sehr gut. Da müssen wir uns aber jetzt wahrscheinlich trotzdem beeilen. Ja, erstmal herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Wir haben gerade schon kurz angerissen, dass du diesen interessanten Wechsel gewagt hast, aber natürlich auch noch beim Deutschland-Cup im Einsatz sein wirst. Du bist jetzt gerade wo? Wo finden wir dich vor? Wo treffen wir dich an, telefonisch?
Ich bin jetzt im Hotel in Krefeld gerade. Und wie gesagt, wir hatten gerade Mittagessen und jetzt ein bisschen Ruhe. Und danach haben wir noch Media Day, wie man so schön sagt. Und dann geht es morgen schon los.
Media Day. Wie funktioniert Media Day in Zeichen des Covid? Ist da eine Kamera aufgestellt und dann kommen ganz viele über Zoom rein und stellen dann Fragen und du kannst ja sagen, du links unten mit der Glatze? Oder wie funktioniert das dann letztendlich?
Du, ich glaube, also nicht Media Day in der Form von Pressekonferenz, sondern eher so Media Day mit Fotosachen und Sachen für Sponsoren. Also alles innerhalb der Mannschaft, wo jetzt, glaube ich, nichts Offizielles für die Medien oder Presse ist, sondern wirklich nur so Sponsoren-Sachen. Wir haben auch Mannschaftsfoto gehabt und Einzelporträts, haben da verschiedene Sachen gemacht für Sponsoren auch und so in die Richtung ist das.
Du, Corby, ansonsten natürlich da immer ein paar Termine bei der Nationalmannschaft, aber erzähl uns doch mal vielleicht kurz von eurem Bubble-Leben. Ihr seid ja abgeschottet in eurem Hotel, die U24-Mannschaft ist in einem gesonderten Hotel, ihr seid alleine im Hotel. Freizeitgestaltung, wie sieht es da aus bei euch?
Also das ist jetzt keine so eine harte Bubble, sage ich mal, wie es jetzt in der NHL war. Wir können ja ganz normal rausgehen, wie gesagt, relativ abgeschottet, außerhalb vom Krefeld ein bisschen, ganz ruhige Gegend, auch alleine im Hotel. Haben jetzt verschiedene Sachen hier aufgebaut bekommen, also wirklich bemüht worden, dass wir auch Freizeitmöglichkeiten haben. Unten stehen ein paar Dartscheiben. Pokerchips sind da, Karten sind da zum Schafkopfen zum Beispiel. Ich glaube, ein paar Jungs haben auch die Playstation mitgenommen. Also es sind schon Möglichkeiten da. Es war jetzt die ersten Tage waren jetzt relativ einfach zu überbrücken, weil wir zweimal am Tag Training hatten und du dann Mittagessen hast ein bisschen Ruhe gemacht und abends dann Behandlung oder so. Also wenig Zeit eigentlich jetzt Freizeit zu genießen und jetzt heute ist so der erste Tag, wo wir eben viel Freizeit hätten am Nachmittag, aber eben auch den Media Day dann drin haben, dass man dann eh nicht so viel Zeit hätte, dass man also groß rausgeht und irgendwie irgendwas machen kann.
Corby, Schafkopf, darf ich kurz einhaken, dass ihr spielt tatsächlich richtig noch mit Karten. Was habt ihr da für eine Runde?
Ja, das hat er noch nicht gespielt. Ich habe nur die Schafkopfkarten unten liegen sehen.
Du musst es ja erst erklären, wie es geht, oder was?
Ja, muss ich mal schauen. Also wir haben bis jetzt, wie gesagt, wirklich noch kaum Zeit gehabt, dass wir da jetzt groß irgendwie was starten. Ich glaube, ein paar Jungs haben schon immer wieder Dart gespielt. Die Pokerchips sind, glaube ich, auch noch eingepackt, soweit. Also ich glaube, vielleicht jetzt die nächsten Tage, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, dass das vielleicht ein bisschen mehr passiert. Oder auch heute. Der Golfplatz wäre hier gleich in der Nähe, beziehungsweise gleich am Hotel da. Weiß ich aber nicht, ob wir da hin dürfen oder dürften. Sowas müsste man abklären, wenn ein paar Jungs vielleicht Golf spielen wollen. Aber die Möglichkeit würde bestehen, weil der halt gleich eben dran ist. Aber so im Großen und Ganzen haben sie schon einen guten Job gemacht, dass wir da jetzt auch was zu tun hätten.
Ja, ich weiß auf jeden Fall nur hier aus Bayern, da dürfte man im Zweier-Flight, darf man auf jeden Fall Golf spielen, aber zu wehren auch nicht. Und bring uns mal, vor allem Basti und mich, dann nach dem Deutschland-Cup vielleicht nochmal mit der Info um die Ecke, wer denn am Dartsboard was drauf hat. Das interessiert uns immer brennend, ja. Ganz wichtig. Also ja, wer der offizielle Deutschland-Cup-Champion bei euch im Team im Dartsboard ist, das würden wir dann vielleicht gerne noch aufklären im nächsten Podcast.
Ich frage mal, ich beobachte es mal, wer die einigermaßen die 180 immer killt, sage ich mal, und dann gebe ich Bescheid.
Sehr gut, mach das. Aber nimm uns vielleicht auch nochmal mit, rund um deine Reise, wenn ich so will, aus Nashville kommend natürlich dann warst du in Tölz am Start noch zuletzt und jetzt der Vertrag in Ekaterinburg. Erklär noch mal so ein bisschen, wie es gekommen ist und warst du da so ein bisschen der Weg der letzten Wochen vielleicht?
Zum Abschluss noch in der Bubble, die 12 Tage mit Nashville, also in der NHL, in den Playoffs, sind wir dann erste Runde in der Play-in-Runde da rausgeflogen, sind dann wieder heimgeflogen. Relativ zeitnah dann auch mit Tölz gleich wieder aufs Eis, also so ein bisschen den Übergang versucht zu halten, dass du nicht dann wieder so Monate Pause machst, Monate nicht aufs Eis gehst. Trainiert dann auch ganz normal weiter und ja, geduldig gewartet, dass sich was entwickelt auf dem Spielermarkt, dann auch mit drüben natürlich weiter beobachtet, die Players weiter beobachtet, dass dann wenig passiert, war relativ ruhig auf dem Player oder auf dem Spielermarkt. Und ich glaube, die Agency ist am 9. Oktober losgegangen. Eine Woche nach dem Finale. Es ist immer noch sehr, sehr zäh, sag ich mal. Der ganze Spielermarkt sind viele Spieler auf dem Markt, aber der ganze Markt ist schwierig, weil viele liegen eben schon im Betrieb, sind jetzt die KHL, dass die Mannschaften schon stehen hatten oder auch in Schweden oder der Schweiz, wo viele Spiele auch ausgeliehen werden aus der NHL, die natürlich dann wenig Kosten verursachen. Und in Deutschland war immer die Frage, geht's weiter, wie geht's weiter? Es sieht ja einigermaßen gut aus, dass es hoffentlich dann Mitte Dezember losgehen kann, wenn alles passt soweit. Und drüben ist ja auch die Frage, wie geht's weiter? Jetzt sieht es eher so aus, als würde es vielleicht Richtung Februar gehen. Das ist auch statt, die AHL hat ja schon gesagt, die American Hockey League hat schon gesagt, dass wir frühestens Anfang Februar anfangen. Ich denke, dass die NHL da auch so in die Richtung gehen wird wahrscheinlich. Und der Markt ist ja wirklich schwer, weil auch drüben mit dem Flat Salary Cap, also dass der Cap nicht gestiegen ist, viele Mannschaften ein bisschen Probleme haben, da in dem Rahmen zu bleiben. Viele Mannschaften schauen, irgendwie Trades zu machen, dass sie ein bisschen Platz schaffen können. Es sind noch viele richtig gute Free Agents auch auf dem Markt, die auch abwarten und einfach auf das richtige Angebot warten. Und bei mir persönlich war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich bin für alles offen, ich höre mir alles an, auch KHL und alles, weil es mir in erster Linie auch darum ging, dass ich Eishockey spielen kann. Und das war jetzt wirklich so die letzten Wochen und Monate einfach ein Geduldsspiel auch, teilweise auch schwierig, dass du da am Ball bleibst und auch wirklich nicht frustrierst, weil nichts kommt, weil du halt die Hoffnung hast, dass was kommt, aber du weißt es nicht. Und ist alles sehr, sehr, sehr zäh läuft. Und dann kam wirklich innerhalb kürzester Zeit, hat sich bei Jekaterinburg dann was bewegt, über meinen Agenten, dann hat mir dann Bescheid gesagt, dass sich da was eröffnen könnte. Und dann wirklich innerhalb von 3-4 Tagen ist da richtige Bewegung in die Sache gekommen. Und dann kam das Angebot und dann war das für mich eigentlich wirklich auch in Rücksprache mit vielen Leuten, hat mich viel informiert dann auch über die KHL und so und eine Top-Mannschaft, wo ich da die Chance habe hinzugehen. Und ich kenne auch schon den einen oder anderen Spieler, jetzt mit Brooks Macek von der Nationalmannschaft, auch Peter Holland, mit dem ich in Toronto gespielt habe.
Bill Peters ist der Trainer. Glaube ich, als Einstieg in die Liga vielleicht auch keine schlechte Sache, wenn du einen nordamerikanischen Trainer hast, dass du viel Englisch sprichst. Tust dich vielleicht auch mal ein bisschen leichter, da reinzukommen. Und die Mannschaft ist natürlich top. Du hast einen Top-Spieler wie den Datsuk da. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, der besten Mannschaften auch in der Eastern Conference, der zweite oder dritte im Moment in die Pause gegangen. Und ich freue mich auf jeden Fall, es wird ein neues Abenteuer, eine neue Erfahrung. Und ich bin echt gespannt und bin auch heiß drauf, dass ich endlich dahin komme.
Ja, du sagst, du bist gespannt. Ich muss kurz unterbrechen. Du hast gesagt, du bist gespannt, aber gleichzeitig hört man auch raus, dass du dich schon mit dem Thema tief befasst hast. Was erwartest du denn für Eishockey in der KHL? Also ich schaue mir das unheimlich gern an, vor allem die Playoffs, muss ich sagen, weil ich finde, das ist eine Mischung aus Schnelligkeit, aus Technik und Härte. Das ist echt brutal zum Teil. Also Härte ist brutal in den Playoffs. Aber was erwartest du für ein Eishockey da? Du hast jetzt auch lange die kleine Eisfläche gehabt und
amerikanisches Eishockey. Genau, ich glaube, es geht viel los mit der Eisfläche. Die große Eisfläche wird nochmal anders einfach, wenn es dann auch, klar, von der WM und so kennst du es natürlich, ist auch ein hohes Niveau. Aber ich glaube, dass das schon nochmal ein Faktor wird, die große Eisfläche, technisch gesehen, spielerisch gesehen. Vom Eishockey her lasse ich mich einfach mal überraschen. Also ich gehe davon aus, dass es schnell sein wird, wie du sagst. Ich gehe davon aus, dass es technisch hochversiert sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass Härte drin ist. Ich glaube, dass das eine wirklich gute Liga ist. Und ich bin gespannt und ich freue mich total drauf, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, dass das Visum einigermaßen schnell über die Bühne gehen kann, dass ich dann, wenn der Deutschland Cup vorbei ist, hoffentlich gleich anfangen kann.
Und Corby, weißt du schon vor Ort, weil man hört oder hörte ja auch von ein paar Jahren noch wilde Geschichten immer aus Russland, weißt du schon, wie du untergebracht bist? Gehst du mit der Familie hin? Gehst du erstmal allein hin? Bist du im Hotel? Gibt's da, oft haben die ja auch so Wohnhäuser, wo die ganze Mannschaft untergebracht ist. Weißt du da schon irgendwas?
So im Detail jetzt noch nicht. Also das Einzige, was ich weiß, die Familie wird erstmal nicht mitgehen. Die wären jetzt aber auch, wenn ich rübergegangen wäre nach Nordamerika, wahrscheinlich erstmal nicht mitgegangen. Ist ja einfach jetzt auch in dieser Zeit mit Corona und alles schwierig mit Reisereien und Visumsanträge und das bekommen und dann mal schnell rüberfliegen, besuchen. Mhm. Ist halt alles nicht so einfach gerade. Und ist halt mit der Familie dann auch nicht so prickelnd mit zwei Kindern, wenn du da hin und her ziehst und dann am Flughafen die Kontrolle, dann musst du das noch machen. Und haben jetzt erstmal gesagt, ziehen wir es jetzt mal so durch oder fangen wir es mal so an. Und dann schauen wir einfach, wie wir es dann managen über die Saison gesehen und wie man dann in dem Spielplan vielleicht auch arbeiten kann, dass man sagt, okay, vielleicht fliege ich nochmal heim, wenn mal eine Woche oder zwei frei ist. Müsste man einfach sehen, wie der Spielplan gestaltet ist. Aber das bekommt man dann schon hin. Dann wird man ein bisschen kurzfristig dann auch immer handeln und reagieren. Aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Und wie die Unterkunft dann ist, das weiß ich noch jetzt nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass ich am Anfang erst im Hotel bin und mir dann relativ zügig was suchen kann, wohnungstechnisch. Muss ich auch mal schauen, wo da die meisten Spieler dann auch wohnen, ob es da eine Gegend gibt, wo die meisten dann untergebracht sind. Über die Stadt habe ich viele, also sehr gute Sachen gehört, auch über die Organisation. Also der Torwart von denen hat mir geschrieben, der Jakub Kova, Tscheche. Der hat mir relativ kurzfristig geschrieben, wo es rausgekommen ist, dass ich nach Jekaterinburg gehe. Habe ich mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und mich informiert. Und er hat gesagt, super Organisation, also super Flieger, bleiben bei den besten Hotels. Also die Stadt ist super, wie gesagt, eine der besten Städte in der Liga. Und nur positiv und auch über den Agenten viel positive Sachen gehört. Und auch andere Spieler, die in der KL schon waren, viele positive Sachen gehört. Und wie gesagt, es kommt immer wieder darauf zurück, dass ich mich brutal drauf freue und wirklich kaum erwarten kann, dass es losgeht und bin gespannt einfach.
Jetzt geht es ja erstmal los, morgen im Deutschlandcup gegen das Top-Team Peking. Zuvor vielleicht mal eine Frage, die mich wirklich interessiert, inhaltlich, wie das geregelt ist. Der Toni Söderholm, der Bundestrainer, kann nicht dabei sein wegen der Covid-Erkrankung. Wie hat er das geregelt? Macht er das so, dass er hin und wieder per Video zu euch spricht? Habt ihr Einzelsessions vielleicht trotzdem mit ihm per Video? Wie genau findet der Toni vielleicht statt, obwohl er nicht vor Ort sein darf?
Also im Moment ist es so, dass der Toni bisher noch gar nicht eigentlich zu uns jetzt gesprochen hat oder sonstiges, auch keine Videomeetings gemacht hat. Ich denke, beziehungsweise man hat den Eindruck, dass sie sich sehr viel austauschen. Ich habe mit Toni auch vor der Maßnahme noch telefoniert, woraus kam, dass er nicht dazukommt. Und die haben ja wirklich die komplette Planung eigentlich punktuell, minütlich durchgegangen mit dem Staff, mit den Coaches. Und das merkt man auch. Also der Trainingsplan ist perfekt vorbereitet. Alle Sachen, die Meetings sind perfekt vorbereitet, Video-Sessions, alles perfekt vorbereitet und die leiten halt einfach nicht der Toni, sondern halt eben der Wille Peltonen und der Herr Tische. Und das läuft alles. Ich glaube, dass das wirklich bestmöglich die Situation jetzt gehandhabt wird und wir versuchen da wirklich auch das Beste draus zu machen. Und schauen wir mal, wie es dann jetzt die nächsten Tage wird auf jeden Fall.
Letzte Frage von mir. Erstes Spiel gegen Top-Team Peking, also für alle, die vielleicht draußen kurz erklären, also U24-Mannschaft, U25-Mannschaft spielt gegen die A-Mannschaft. Jetzt hat man das ja normalerweise nicht beim Deutschland-Cup. Wie gehst du da rein als Spieler? Gegen die eigenen Jungs eigentlich spielen? Jetzt, da gibt es ja auch ein paar, die in der A-Mannschaft spielen, die anderen wirklich gut kennen. Wie geht man da rein? Haben wir da ein bisschen Widrigkeit im Kopf? Ist das schwierig oder sagt man so, hör mal zu, das ist jetzt ein Spiel und wir wollen auch das Turnier gewinnen. Ist mir wurscht, wenn ich in die Bande ramme.
Ja, also mir persönlich, für mich ist das morgen ein Spiel. Wie gesagt, ich habe jetzt die zwei Vorbereitungsspiele da gemacht in Tölz. Das war jetzt für mich auch das erste Hockey seit März, so richtig im Wettkampfmodus. Und ich sehe jede Möglichkeit, wo du spielen kannst, als positiven Faktor. Und da musst du einfach rangehen und einfach reingehen und sagen, du spielst, ist egal gegen wen. Also dieser Wettkampfmodus und hier mal da ein Freund oder den kenne ich, also für mich persönlich ist das jetzt einfach eine Sache, dass wir da morgen reingehen und uns bestmöglich vorbereiten, die bestmögliche Vorbereitung haben unter Wettkampfbedingungen, einfach auch mit Hinblick auf die WM, die hoffentlich stattfinden kann. Und es sind ja nicht mehr so viele Maßnahmen bis zur Olympiade auch, das muss man auch sagen, nach die WM noch. Und dann nächstes Jahr nochmal den Deutschlandcup, vielleicht im Sommer einen kurzen Lehrgang, vielleicht ohne Wettkampfbedingungen oder Training. Und dann steht die Olympiade schon im Spiel oder auf dem Spiel oder auf dem Kalender. Und,
eins von allen drei.
Bitte? Eins von den dreien.
Man weiß es nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann sowohl auf dem Spiel stehen, es kann aber auf dem Kalender stehen. Das ist sehr, sehr weitsichtig von dir ausgedrückt.
Nee, aber also wie gesagt, also was ich raus will, ist einfach, jedes Spiel zählt mit der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass das einfach brutal wichtig ist, dass wir hier zusammen sind, dass wir wieder Eishockey spielen können in der jetzigen Situation und dass wir einfach als Nationalmannschaft zusammenkommen und uns die Abläufe wieder reinbekommen, einfach die Taktik, das System verinnerlichen, dass jeder, der jetzt auch neu dazugekommen ist, mal das gesehen hat, die Abläufe, wie es läuft als Nationalmannschaft, dass wir wirklich diese kurze Zeit, die wir dann einfach nur noch haben, zu maximieren und das Beste rauszuholen, dass man dann wirklich bestmöglich vorbereitet in die nächsten Lehrgänge, Weltmeisterschaft, Deutschlandcup nächstes Jahr und Olympiade, dass da wirklich nicht mehr viel Zeit aufgewendet werden muss für Kleinigkeiten, sondern dass du wirklich oder für die Sachen mit Taktik, System, dass jeder einfach eine Ahnung hat, was kommt und was erwartet wird und da zählt jedes Spiel und das ist egal, ob du da gegen Top Team Peking spielst oder gegen Lettland oder gegen Schweden, Schweiz, Russland oder sonstiges. Es ist ein Wettkampf und da geht es einfach darum, dass auch für die Jungs, wenn die DL-Saison losgeht, die jetzt dabei sind, dass die den Wettkampf vorhaben und einfach nicht in die Liga starten und aus der kalten Hose rausspielen müssen. Und deswegen glaube ich, ist das eine wahnsinnig wichtige Maßnahme, dass wir die hier haben und da müssen wir einfach das Beste rausholen. Dann
aber lass mir
egal, gegen wen du morgen spielst.
Ja, genau. Lass mir einmal sportlich nochmal weggehen. Ich weiß ja auch,
hast du nicht eben schon deine letzte Frage gestellt?
Ja, das ist interessant. Also,
er meldet sich sehr fleißig, obwohl Herbstferien sind.
Corby spricht ja immer wieder Punkte an, die wirklich interessant sind, weil nicht nur jetzt ist gerade zum Beispiel was kommen, jetzt haben wir ein bisschen sportlich gesprochen, aber jetzt mal grundsätzlich gehen wir mal einen Schritt zurück. Spielervereinigung hat es gegeben, da bist du ja auch mit dabei, hast dich da auseinandergesetzt mit diesem ganzen Thema. Lass uns das Ganze mal nicht sportlich jetzt nur sehen, in Form von, dass wir uns als Nationalmannschaft weiter bewegen wollen zum Ziel hin, sondern lass uns mal grundsätzlich anschauen, wie wichtig ist in deinen Augen, dass die Nationalmannschaft mit einem Turnier startet und es gibt in Deutschland wieder Eishockey, weil auch die DL2 startet, die Nationalmannschaft startet und danach gibt's mit einigen Clubs zumindest den Magenta Sport Cup erstmal, bevor dann hoffentlich die ganze Liga startet. Wie wichtig findest du, dass jetzt endlich mal wieder Eishockey gespielt wird und nicht bloß drüber gesprochen wird?
Ja, das kann man, glaube ich, nicht in Worte schreiben, wie wichtig das jetzt einfach für das deutsche Eishockey ist oder für den Eishockeysport allgemein in Deutschland. Wie gesagt, die zweite Liga startet, jetzt die Oberliga startet, mit denen Deutschen Cup, wirklich zwei deutsche Mannschaften eigentlich, also 40, 45 Spieler, 46 Spieler, wo du auch die Breite auf einmal hast, dass du sowas trotzdem durchziehen kannst, obwohl du Absagen hast, und es ist enorm wichtig, dass wir da jetzt wirklich Fokus auf den Sport legen können und einfach wieder präsent sein können und da wirklich auch mal wieder den Sport in den Vordergrund rücken können durch so eine Maßnahme oder so ein Turnier. Was hat Signalwirkung, glaube ich, nach außen, auch für andere Länder eventuell, riesiger Schritt sein kann und sagen kann, okay, schau, es funktioniert, es kann funktionieren, in gewisser Weise, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht, wie kann man sowas auf die Beine stellen, klar, eine Saison lässt sich mal anders gestalten als jetzt ein Turnier in einem Ort, da sind ganz andere Hürden, die du überwältigen musst, aber ich glaube, im Großen und Ganzen von der Signalwirkung her, das ist ein Wahnsinn und eine riesige Chance, auch für uns jetzt, den Sport wieder einfach in den Vordergrund zu stellen und hoffentlich auch den Mut zu geben, sage ich mal, und ja, den Wille dann, dass es geht, dass man einfach wieder Eishockey spielt, egal wie.
So ist es. Corby, dann vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute jetzt bei der Verdauung und dann natürlich, Corby, ganz wichtig auch,
alles
Gute beim Deutschland Cup. Genau, mach ein schönes Gesicht beim Foto. Viel Spaß dann und alles Gute für die KHL. Ich glaube, theoretisch wird es ja schon am 12. losgehen. Schauen wir mal, ob das für dich schon relevant ist. Also geht ja dann auch Schlag auf Schlag und dementsprechend gutes Gelingen. Und hau ruhig dem Datsyuk oder fahr den nochmal zusammen an der Bande.
Der spielt doch mit ihm.
Deshalb soll er es ja machen, noch für 2010. Der hat nochmal einen verdient für 2010, für das Scheiß-Tor im Halbfinale damals.
Ja, aber ich habe ja Angst, dass der mich in einer Telefonzelle nochmal schwindig spielt.
Mit 42 im Übrigen ist der mittlerweile.
Probier es so lange, bis du triffst.
Aber ich habe gehört, jetzt seine Schulterverletzung hat er auskuriert und er muss ja, also die Highlights, wenn du dir anschaust, der spielt ja schon wieder einen Hockey-Held vom anderen Stern.
Ja, also, immer noch, das ist wirklich Wahnsinn.
Bei dem, also,
okay.
Hut ab. Also ich freue mich auf die Mannschaft, weil ich glaube, es ist wirklich eine gute Truppe und ja. Bin gespannt, wie gesagt, was das wird und
alles
einfach allgemein gespannt auf das Abenteuer.
Super, dann alles Gute, grüß die Mannschaft und enjoy Krefeld, wenn es geht.
Danke, Corby. Corby. Danke, ciao.
Also, schöne Grüße, bis dann.
Ciao. Ich meinte ja nochmal das Tor 2010. Datsyuk hat doch im Halbfinale das 2-1 gemacht, irgendwie 58 und weiß ich nicht.
Du bist jetzt aber echt nochmal mit
Vollgas. Ja, aber Corby war ja auch dabei damals, soweit ich mich erinnere. Er war 2010 dabei. Also, der kann sich noch gut erinnern und das war der Weg, der uns dann das Tor nicht geebnet hat ins Finale. Mir sitzt es noch tief und deshalb, wenn ich Datsyuk höre, dann schaudert es mich immer direkt so.
Ja, das verstehe ich. Das war auch dein erster großer Auftritt auf der Eishockeyfläche.
Groß, ja, vor allem groß, ja.
Ja, wenn man auf der Weltmeisterschaft war, dann. Schon groß, oder?
Ach so, ja, danke.
Heim-WM, das hat ja schon...
Ach so, weil es meine erste WM war, ja, ist richtig. Ja, das stimmt.
Heim-WM und so, das ist natürlich schon was, wo du es miterlebt hast, so ein großer Erfolg im deutschen Eishockey, gibt es auch nicht so oft, dann bei Heim-WM, das war natürlich schon was Tolles für die Mannschaft damals. Ich habe das auch noch sehr gut in Erinnerung, ich konnte das auch alles nicht glauben eigentlich, wie die Spieler dann auch nachkommen sind und dann genau der schießt, aber jetzt sind wir weit zurück.
Ja, absolut, wir sind im Jahr 2020, was er auch gerade angesprochen hat, Corby, nochmal, vielleicht finde ich ganz interessant, weil er sagt, na klar, es muss ja jede Möglichkeit jetzt genutzt werden, auch in einer etwas anderen Form bei diesem Turnier, dass auch Spieler, die noch nicht dabei waren, sofort wissen, pass auf, das ist ungefähr so die Idee der Mannschaft. Würde mir sofort Leon Gawanka einfallen, der noch nicht Nationalmannschaft gespielt hat, der bei Winnipeg einen Vertrag hat, jetzt bei den Eisbären ist, kommt ja auch von den Juniors.
Wir haben tatsächlich nur zwei Neulinge.
Aber ein interessanter Typ, glaube ich, als Verteidiger.
Ja, glaube ich auch.
Den man dann auch mal sieht in der
Ich habe den auch noch nicht spielen sehen.
Also ich habe sehr viel gehört, wie ich drüben war. Das war ein großes Thema, Leon Gawanka insgesamt, wie sich der entwickelt hat. Weil er als Verteidiger, muss man dazu sagen, auch wirklich gut gepunktet. Er spielt viel und Basti zeigt mir gerade an, das ist auch ein
Rechtsschütze als Verteidiger. Da gibt es nicht so viele gute und auch noch mit dem Offensiv-Touch.
Das ist es nämlich, der Offensiv-Touch, da sucht man meistens dazu. Er hat in knapp 50 Spiele, hat er 26 Punkte gemacht, um genau zu sein, in 48 Spielen bei Manitoba 26 Scorer-Punkte. Da musste in der Liga, in der American Hockey League, wo er gespielt hat, schon ein bisschen was bewegen können. Da musste auch schlittschuhläuferisch gut drauf sein und musste ein bisschen Verständnis für die Sportart haben. Und dem werden wirklich sehr, sehr gute Fähigkeiten nachgesagt. Ich freue mich sehr auf ihn, muss ich auch sagen. Interessant, dass du ihn gerade angesprochen hast.
Ich will
hast.
Da noch einwerfen, dass der auch am Anfang gar nicht so, der war so in der Verteidigerrotation, der hatte sich gar nicht festgespielt. Deswegen ist es noch ein bisschen höher zu bewerten tatsächlich, weil der von diesen 48 Spielen gar nicht alle so konsequent durchgespielt hat, aber sich brutal gesteigert hat und auch seinen Top-6-Spot dann sich selbst erkämpft hat. Also den finde ich auch extrem interessant.
Ja, ich habe mit dem mal durch Zufall ein Interview gemacht bei einem Spiel der Eisbären. Da war er gerade in Deutschland, weil er Pause hatte drüben und das klang alles so aufgeräumt. Also klar, geradlinig, klar im Kopf, der weiß, wo er hin will. Bin ja auch gespannt drauf, jetzt im Fernsehen nicht nur ihn, aber die Mannschaft natürlich als solches zu sehen. Kahun ist noch ein Thema vielleicht ganz kurz.
Lass uns ganz kurz, wenn wir da sind, Kahun. Weil du gerade bei der Nationalmannschaft warst, lass ganz kurz mal eingehen. Also wenn Sie morgen einschalten, die Podcast kommt erst morgen raus, wenn Sie heute Abend einschalten, Donnerstag, um 19 Uhr geht es übrigens schon los mit der
Aber man kann Stützle, ihn auch Donnerstagmorgen hören übrigens.
Mit einer Stützle-Doku. Da ist es wirklich interessant, auch mal reinzuschauen und sich die Spieler anzuschauen, die im U25-Kader sind. Ich habe vorher schon angesprochen, da sind einige dabei, die man vielleicht auch kennt, wenn man Fan ist von der Deutschen Eishockey-Liga oder kennenlernen wird, die auch bei der U20-Weltmeisterschaft mitspielen werden. Da ist unter anderem zum Beispiel Tobi Anschitschka im Tor. Dazu kommt mit Taro Jentsch zum Beispiel jemand, der drüben in Amerika gespielt hat. Da gibt es Spieler aus der DNL, die absolut top eingeschlagen haben, die da mit dabei sind. Aber es gibt auch einfach Spieler, die man kennt, wie zum Beispiel Reichel von den Eisbären Berlin, der da mitspielt. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Kader, wo auch durchaus mal Leute dabei sind, die schon mehrere Spiele haben, die 24 Jahre alt sind, die sich entwickelt haben.
Wo ein sehr junger, sehr interessanter Mann noch dabei ist, Hakon Hähnl, der ist erst 17.
Ist richtig?
Ja, das ist der einzige 2003er,
glaube ich. Ja, genau. Sehr, sehr interessanter Spieler, von dem man wirklich Großes hört.
Ist der einzige, der 17 ist,
ja, muss man dazu sagen. Und hoffentlich sagen. Noch Großes zu hören bekommt auch.
Ja, da sind auch 18-Jährige, sind ein paar dabei. Florian Elias zum Beispiel, der letztes Jahr mit einer der besten Scorer in der deutschen Eishockey-Liga war. Also das ist schon interessant, was die Jungs auf der Pfanne haben gegen die A-Mannschaft. Man muss dazu sagen, da spielt auch viel rein. Nicht alle waren auf dem Eis, gleich viel. Also das wird wirklich interessant sein, wie dieses Spiel da ausgeht.
Also und auch ein Battle der Coaches dann. Tobi Abstreiter ist ja dann verantwortlich für das Top-Team.
Genau.
Und für das können wir auch noch,
dann auch bei der WM.
Genau, und das können wir auch noch anmerken. Wir haben ja schon mehrfach gehört, dass Toni Söderholm eben nicht dabei ist. Klang ja auch schon im Gespräch mit Corby Holzer an. Aber das Ganze wird natürlich dann auch umgesetzt. Zusätzlich ja auch noch neben Steffen Ziesche.
Von Herrn Ziesche.
Ja, genau, er hat ihn noch gesiezt. Aber auch noch von Thomas Popisch, genau, der auch noch auch im Coaching-Staff dazugekommen
ist. Und interessant auch Willi Peltonen, den Toni Söderholm so in beratender Funktion dazugehört, wie eins der Kari Jalonen.
Stimmt, den hat er bei der WM als Berater gehabt.
Genau, den Willi Peltonen, der ist in Lausanne relativ früh gekündigt worden, letztes Jahr als Trainer und ein guter Freund von Toni Söderholm, der auch wieder so einen Blick von außen da reinbringt. Das ist eine sehr interessante Konstellation, auch ohne Toni tatsächlich.
Viel Eishockey ist los. Es war lang nichts los und heute
überschlägt sich alles.
Man könnte noch so lange weiterreden. Bist du eigentlich auch im Einsatz dieses Wochenende im Sportbereich für Eishockey oder was machst du?
Ja, ich bin da auch im Einsatz bei Magenta Sport. Allerdings muss ich euch dann abends hoffentlich zuschauen, wenn sich das ausgeht mit den Sendezeiten. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Ich habe Freitagabend B-Win Topspiel in der dritten Liga. Ingolstadt.
Fußball.
Ja, Ingolstadt gegen Wien Wiesbaden. Und ich bin am Samstag in der Konferenz.
Auch Fußball.
Drittliga-Konferenz. Auch ganz cool.
Da kannst du dir aber trotzdem auf jeden Fall davor oder danach unser Spiel noch reinziehen.
Ich gucke gerade auf die Sendezeiten. Ich glaube, das geht sich ganz gut aus. Muss ich nochmal mit der Familie besprechen, wie viel Zeit ich da geschenkt bekomme, um vor der Glotze zu sitzen. Und du hast es angesprochen, das kommt ja auch morgen, weil die Tim Stützle-Reportage, Dokumentation, die kann man sich echt reinziehen, die ist echt gut. 24 Stunden hat ein Kamerateam vom Magenta Sport ihn begleitet und rund um den Draft Day sozusagen, da sind coole Bilder drin.
Ja, und wer nicht genau weiß, wer Tim Stützle ist oder vielleicht ihn noch kennenlernen möchte, wie er noch nicht gedraftet war, der kann sich auch beim Magenta Sport Nice Goldies Eishockey, wie hat das geheißen? Nice
Goldies Eishockey Welt.
So heißt es doch, ja. Ist schon so lange her, wo ich
die so hieß es, Nice ist noch immer, ja. Das
ist richtig. Ja. Da erzählt er eigentlich, das war vor der U20-WM. Also jetzt, habe ich mit ihm getroffen, tatsächlich jetzt ungefähr vor einem Jahr. Ist interessant, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Verrückt.
Nee, die geht nicht schnell vorbei. Jeder Tag hat 24 Stunden. Und die Woche meistens 7 Tage. Also nur so als Info.
Aber der Podcast ist jetzt vorbei in diesem Sinne.
Sagst du.
Ja, ja, ich gehe jetzt heim.
Tschüss, dann mach's gut, Goldi. Wir reden noch ein bisschen weiter, Basti und ich.
Eine Stunde 20.
Also wollen wir den mal verabschieden jetzt und wir quatschen einfach noch
wir
weiter?
Wir müssen den verabschieden, der ist ja von hier. Du kriegst den ja nicht raus.
Ihr könnt ja weiterreden, also. Da kommt halt nichts mehr.
Ich schalte ihn einfach weg jetzt. Ich hab doch die Kontrolle hier über Zoom. Ich schalte ihn einfach raus. Gut. Sehr gut. Dann danke fürs Zuhören, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Ja, wir waren richtig lang unterwegs heute. Es war schon Overtime für uns.
1:19:44 jetzt.
Sehr gut. Netto-Spielzeit.
Komm, dann mal unter 1:20 jetzt den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Das war die Eishockey-Show.
Nee, da muss ich kurz noch was sagen.
Ach,
das
Mann.
Netto-Spielzeit, das ist das Problem. Hast du gelesen, in der DEL2 werden die Drittelpausen länger dauern?
Ja, 20 Minuten.
Und die Schiedsrichter sind darauf hingewiesen worden, dass sie nicht so viel kommunizieren dürfen.
Verstehe ich jetzt nicht.
Dürfen wir nicht reden mit den Spielern so viel,
so wie wenig wie möglich. Ja, okay, und dass man sich so anschreit und dieses ganze, okay.
Darf man immer.
Ja. In der Ontario Hockey League spielen sie ohne Körperkontakt.
Ja, ohne Checks.
Ja, solange man nicht ohne Puck spielt, ist alles gut.
Ja. Also, ja. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht und unser erster Podcast in der neuen Ära ist vorbei.
Das war's. Folge 68, die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Immer donnerstags. Servus.